ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Gut, dann legen wir mal los.
Ja, ich habe jetzt natürlich Schluck auf.
Oh nein, soll ich dich erschrecken?
Nee, ich... Ich kann den
also bei mir hilft immer Luft anhalten und runterschlucken.
Mhm, bei mir auch, aber ich versuche es immer erst mit purer Willenskraft.
Okay.
Es dann klappt
versuch
das
mit purer Willenskraft, während ich rede. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann benutzen wir Gewalt.
Okay.
Ich gut. Glaub,
das funktioniert.
Dann legen wir mal los. Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir machen heute zunächst die letzte Folge unserer kleinen Miniserie Back to Basics, wo wir uns ja mit verschiedenen literarischen Gattungen beschäftigt haben. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass unsere Lyrikfolge sich doch erschreckend hoher Beliebtheit erfreut, dafür, dass wir eigentlich keine Ahnung von Gedichten hatten. Oder also zumindest in meinem Fall, ich immer noch nicht behaupte, Ahnung zu haben. Aber
so
vielleicht hat es ja doch dem einen oder anderen irgendwie zumindest ein bisschen Spaß gemacht, uns bei unserem kreativen Dilettantismus irgendwie zuzuhören. Von daher machen wir heute nochmal so abschließend Theaterstücke und Drehbücher. Wir haben ja, und das wissen wir natürlich auch, zwei riesig lange Folgen zum Drehbuchschreiben schon gemacht.
Aha.
Allerdings ist das natürlich auch schon eine ganze Weile her. Und wie gesagt, es sind halt zwei ellenlange Folgen. Von daher fanden wir es trotzdem okay, nochmal so eine kurze, knackige Folge zu machen, wo wir einfach nochmal so ein bisschen erzählen, so ja, was unterscheidet das denn so oder was macht denn diese Gattung so aus, worauf muss man so achten? Mhm. So diese typischen Back-to-Basics-Fragen, die wir uns halt für jede literarische Gattung gestellt haben. Was sind die Vor- und Nachteile? Was macht man, wenn man sowas schreiben will und so? Und ich würde einfach mal behaupten, weil sich das in meinem Kopf logisch anhört, dass wir von deiner unfassbaren Expertise, was Drehbücher angeht, profitieren.
Ha, okay.
Und ich dann immer so ein bisschen was Theatermäßiges dazu beitrage.
Okay.
Wenn das für dich okay ist. Ich meine, ich habe letztens festgestellt, dass wir tatsächlich beide für Perlen für die Säue ein Theaterstück geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Aber
echt? Was habe ich denn da geschrieben?
In den Perlen für die Säue ist das drin. Und meins war so eine Shakespeare-Parodie und deins war Tausend und eine Nacht, glaube ich.
Oh, echt?
Ja. Krass. Ich hab's jetzt nicht vorliegen, um draus vorzulesen, weil ich dachte, das führt dann vielleicht auch ein bisschen zu weit. Aber ich wollte dir das nochmal nahelegen, falls du das in den 20 Jahren, seit wir dieses Ding geschrieben haben, irgendwie vergessen hast. Ist da ein Theaterstück von dir drin, das man konsumieren könnte, wenn man das wollte?
Ich wusste, dass du eine Shakespeare-Parodie gemacht hattest, dass ich auch eins geschrieben habe, wusste ich gar nicht mehr. Da muss ich nochmal reingucken, muss ich nochmal lesen. Faszinierend.
Kannst mal sehen. Ja, also wie gesagt, ich kann dir leider auch keine Details mehr nennen. Mir war es nur aufgefallen, weil ich halt nochmal reingeguckt hatte in das Inhaltsverzeichnis, weil ich gucken wollte, wie lang dieses Shakespeare-Ding war, das ich damals da geschrieben hatte. Und dann stellte ich fest, ach, die Tina hat ja auch ein Theaterstück geschrieben für Perlen für die Säue. Guck an, spannend.
Ich meine, wir könnten die ja so ein bisschen auskoppeln aus den Perlen und an den Anhang hängen.
Ja.
In die Shownotes tun.
Das können wir auf jeden Fall tun. Gut, aber fangen wir doch erstmal beim Anfang an, bei der Definition. Was macht denn so ein Drehbuch als literarische Gattung aus im Vergleich zu anderen?
Soll ich das beantworten?
Ja, bitte.
Ja, also Drehbücher und Theaterstücke sind keine Fließtexte, die man so lesen kann und wo irgendwie jeder Satz so schön formuliert ist und das Blocksatz mit langen Sätzen und Absätzen ist, sondern Theaterstücke sind mehr so, also vor allem Theaterstücke sind mehr so Dialoge mit so ein bisschen Anweisung dazu, was die Leute gerade so machen. Und Drehbücher auch. Und es sind halt, also die sind nicht wirklich dafür geschrieben, von gelesen zu werden. Also das Gelesenwerden ist nur so ein Zwischenstück, Zwischenstatus, Zwischenzustand, Zwischenmoment, weil das, um das, also das eigentliche Ziel, die eigentliche Absicht ist, dass das in ein anderes Medium umgesetzt wird, nämlich in eine Theateraufführung beziehungsweise einen Film. Das heißt, es ist sozusagen eine Anleitung dazu, wie die Geschichte verfilmt werden soll. Und während so Gedichte und Romane und Kurzgeschichten ja eher dazu da sind, dann tatsächlich gelesen zu werden.
Ja.
Und das war es dann auch schon. Und für so ein Theaterstück und Drehbuch braucht man irgendwie Leute, die Zeit und Bock haben und Beleuchtung und eine Bühne und Publikum und Kameraleute und irgendwie ein Studio und eine Produktionsfirma und Direktrice und Ton und all diesen ganzen Kack, während man für eine Kurzgeschichte oder einen Roman braucht, eigentlich nur so ein bisschen Papier und Tinte und das war's.
Zumindest wenn man es so erlebbar machen will, wie es gedacht ist, das stimmt schon. Würdest du meiner wahrscheinlich natürlich auch aus so ein bisschen Ignoranz entspringenden Meinung zustimmen, dass das Theaterstück eine etwas experimentellere Kunstform ist? Weil mir kam es irgendwie so vor, als wir über Drehbücher gesprochen haben, dass halt schon alleine dadurch, dass halt die meisten Drehbücher so ein bisschen dem Kinomarktdiktat halt irgendwie unterliegen, halt schon relativ genau in diese, das sollte so ungefähr 2 Stunden lang sein und jeder Plotpunkt sollte ungefähr so und so lange dauern, diese Vorgaben halt erfüllt, während ich halt Theaterstücke schon gesehen habe. Es gibt welche, die sind 20 Minuten lang, es gibt welche, die sind 6 Stunden lang und es gibt welche, die haben 5 Akte und es gibt welche, die haben 4, manche haben auch nur 2 und alles dazwischen. Mhm.
Ja,
weil kam mir so vor, als wäre das Theater an sich so eine etwas experimentellere Kunstform, weil man halt nicht so auf diese, ja, halt auch so auf diese Produktionsdinge, die ja bei so einem Film halt irgendwie dazu kommen, so ein bisschen Rücksicht nehmen muss.
Also es werden auf jeden Fall im Theater mehr experimentelle Sachen umgesetzt. Die ganzen Drehbücher, die geschrieben wurden und eingereicht und abgelehnt und eingereicht und abgelehnt, eingereicht, abgelehnt, in der Schublade verschwunden, vergessen wurden, die sieht man ja nicht. Das heißt, es ist schwer zu sagen, also, aber es werden ja auch vor allem Kurzfilme sind oft experimentell und ja, so ein bisschen halt wie Kurzgeschichten auch. Oder habe ich, es gibt eine ganze Abzug, wo es eine riesige Bibliothek an Kurzfilmen, muss ich nochmal gucken, ob ich das nochmal finde, die man kostenlos und werbefrei gucken kann. Das ist das Schöne an Kurzfilmen, dass das sehr oft so Passion-Projects sind und Hobbysachen und ja. Liebesmüh, die nicht darauf ausgelegt ist, irgendwie Geld einzuspielen und deshalb halt, wie gute Kunst sein sollte, jeder und jedem frei zur Verfügung gestellt wird. Ja, aber Theater, ich meine, Theater ist, glaube ich, obwohl ich weiß es gar nicht, ich weiß, glaube ich, nicht genau genug über Theater, um das wirklich zu wissen, aber ich habe das Gefühl, Theater kämpfen ja auch so ein bisschen um ihr Überleben und müssen deshalb so ein bisschen so auch für Aufruhr sorgen hier und da. Das heißt, neben klassischen inszenierten, klassischen Stücken wird da halt auch ganz viel rumexperimentiert, damit die Nachrichten darüber berichten, damit irgendwie drüber diskutiert wird, damit man relevant bleibt und so. Und die so Kunst-Arthouse-Filme, die haben eher so einen festen Platz. Die haben ihre Festivals, die haben ihre Preise und sowas, die haben ihre feste Nische und sind dadurch, dass die so ein bisschen kommerzieller sind, auch müssen die nicht so sehr ums Überleben kämpfen. Hm. Und können das mehr aus Überzeugung machen und nicht. Ich meine, das ist jetzt auch eine Unterstellung. Ne, das, aber ich weiß nicht, meine eine Begegnung mit professionellen Theaterleuten war so ein bisschen, wo ich mir so dachte, so, okay, das bestätigt jetzt so ein bisschen meine Vorurteile. Und das ist.
Es gibt zumindest durchaus einige, die war sehr. Sehr seltsame Vorurteile bestätigen. Das kann ich aus meiner Theatererfahrung durchaus auch sagen. Es gibt auch andere, ne? Regel hat ihre Ausnahme und so.
Genau. Aber,
ja.
Ja, aber ich rede jetzt so ein bisschen so aus meinem Arsch raus, weil es wirklich nur so mein Eindruck ist, den ich hier und da und dort aufgeschnappt und mir gebildet und dann mit meinen Biases natürlich zur Meinung verhärtet habe. Also,
ja, ich meine, meine Frage war ja natürlich auch schon so ein bisschen gefärbt von den Vorurteilen, die man so hat. Mhm. Ne? Also ich habe mir das so, also in meinem Kopf war das immer so, okay, wenn man halt Theater macht und das ist ja so die Perspektive, aus der ich komme, also jetzt nicht so unbedingt Theaterstücke zu schreiben, sondern sie umzusetzen.
Mhm.
Man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die Leute, die tatsächlich schon sich dafür entscheiden, eine Theaterkarte zu kaufen statt eine Kinokarte, sind halt schon irgendwie so ein bisschen, erwarten irgendwie schon so ein bisschen mehr künstlerische Experimentation, weil ansonsten, wenn sie den nächsten Action-Blockbuster hätten gucken wollen, dann wären sie ins Kino gegangen.
Ja, ja, also Theater hat auf jeden Fall diesen Kultur- Sticker draufkleben. So, das ist Kultur im Sinne von nicht irgendwie, ja, Helene Fischer ist ja auch Kultur. Ich weiß nicht, ist das mittlerweile veraltet, auf Helene Fischer rumzuhacken? Ich habe keine Ahnung. Aber Popmusik ist auch Kultur. Das ist auch Kultur. Und Fußballvereine sind auch Kultur. Und irgendwie, ja, also Kultur ist nicht nur Shakespeare und Goethe, sondern auch gute Zeiten, schlechte Zeiten ist auch Kultur. So leid es mir tut, es ist Kultur. Sorry, aber das ist deutsche Kultur und damit müssen wir jetzt klarkommen, irgendwie. Ja, aber Theater haben halt dieses Kulturkultur, dieses leicht näselnde Kultursticker dran kleben und Kunstfilme halt auch. Weil da muss man halt so ein bisschen, weißt du, um das zu verstehen und sich drauf einzulassen und nicht nur unterhalten werden zu wollen, wie der Mob und der Pöbel und diese ganze Plebs und Kretin und Plätin. Aber ja. Und außerhalb dieses Bereichs hast du halt den kommerziellen Druck des kapitalistischen Systems, in dem wir alle überleben. Und da ist halt, ja, sind halt andere Sachen gefragt. Wobei es schon auch erfolgreiche Filme gibt, die so ein bisschen alternativ sind. So, wie hieß der? War das The Others? Oder sowas. Da war so ein Film, den haben sie, der war, die Kulisse bestand aus so einer leeren Halle und da haben sie nur die Umrisse von den Häusern auf den Boden geklebt. Und das
war
irgendwie alles. Also, und sowas gibt's halt schon auch im größeren Kino und irgendwie, ich meine, Shyamalan hat ja auch noch so ein paar experimentellere Sachen gemacht, die aber nicht so gut angekommen sind. Also, wo dann das mit der Finanzierung nicht so das große Problem ist und man große Namen kriegt und davon ausgehen kann, dass das, obwohl es experimenteller ist, auch Aufmerksamkeit kriegen wird, da wird auch experimentelleres Zeug im Anführungszeichen normalen Kino gemacht und eben nicht nur so im Spatenkino und Experimentalkino. Mhm. Aber
ja, ich meine, ne, wir sind jetzt ja schon ziemlich weit in unserem Vor- und Nachteile-Territorium, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Sind ich denke, du wirst halt einfach auf keiner Seite der Medaille wirst du halt die perfekten Bedingungen finden. Also ich denke schon, dass du ein bisschen experimenteller sein kannst in vielen Bereichen im Theater. Mhm. Dafür hast du dann, wie du schon richtig sagst, den Nachteil, dass dir halt irgendwie so versnobte Highbrow-Kultur ist nur das, was ich dafür halte, Leute irgendwie begegnen. Auf der anderen Seite ist es halt so, wenn du Filme machst, dann bist du halt sehr schnell dem Diktat unterworfen, so, naja, aber was der dümmste anzunehmende Zuschauer nicht versteht, wollen wir nicht.
Ja, das sind so die Extreme. Ich denke mir, der Hauptnachteil von Theaterstück und Drehbuch ist der Grund, warum du gesagt hast, du hättest keine Lust, ein Drehbuch zu schreiben, weil das halt irgendwie verfilmt werden müsste, um dann tatsächlich irgendwie verwirklicht zu sein und dass der Text auf dem Papier halt noch nicht das Eigentliche ist, worum es geht. Und da ist halt, ne, du kannst...
Wobei das natürlich auch mit meiner eigenen Ignoranz des Themas zu tun hat, ne? Also weswegen es mir einfacher erschiene, ein Theaterprojekt umzusetzen, ist halt einfach, weil ich weiß, wie das geht. Ich kenne auch Leute, die genau wissen, wie man ein Filmprojekt umsetzt. Die werden das wahrscheinlich anders sehen. Die werden zwar sagen, ja, natürlich brauchst du halt Kamera und Licht und Ton und bla, aber es gibt ja Leute, die sowas auch hobbymäßig machen. Mhm. Und nur weil mir das halt schwierig vorkommt, ist es jetzt halt ja nicht gesagt, dass es das tatsächlich ist. Ne? Aber ja, ich persönlich würde mich halt eher an ein Theaterprojekt wagen, weil ich da tatsächlich weiß, wie kriege ich die Leute, was brauche ich, um das halt irgendwie so aufzuführen, wie es gedacht ist. Aber das liegt halt auch einfach nur daran, dass ich nichts anderes kenne und nichts anderes weiß. Also es ist tatsächlich auch eine sehr limitierte Perspektive. Das wollte ich jetzt nochmal so. Ich wollte nochmal kurz zum Ausdruck bringen, dass mir das sehr bewusst ist.
Ja, nee, das ist schon okay, siehst du. Und ich hätte zum Beispiel keine Lust, ein Theaterstück zu schreiben und dann auch noch zu versuchen, das umzusetzen, weil da müsste ich mit Leuten zu tun haben und mein Haus verlassen und das geht nicht. Geht nicht und habe ich keine Lust drauf.
Wenn du einen Film selber machen wolltest, müsstest du das wahrscheinlich dafür auch, aber...
Ja, das müsste ich dafür auch. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich, also die Stellen, an die ich ein Drehbuch schicken kann und bei denen ich recht sicher sein kann, dass da zumindest mal irgendwie so ein Hiwi ein Auge drauf wirft, bevor er irgendwie sagt, so, ja, nee, braucht man nicht, ist wesentlich höher als das, also... Ich meine, ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, wo ich ein Theaterstück hinschicken müsste. Aber der Markt ist da einfach wesentlich kleiner und wesentlich, ich weiß nicht, ist der klüngeliger? Aber kleine.
Das weiß ich jetzt nicht, aber es ist halt eher so ein, wenn du es schon gemacht hast, dann mach es doch auch gleich selbst. Ne? Das ist halt.
Genau, ja. Nee, aber also der Grund, warum ich dieses Drehbuch geschrieben habe, war, weil ich es halt einfach machen wollte. Weil gesagt wurde, das ist gar nicht so schwer. Und ich dachte mir, klingt, als wäre es gar nicht so schwer und stellt sich raus, zumindest das zu schreiben, sodass ich es okay finde, ist gar nicht so schwer, das dann irgendwie so zu schreiben, dass es andere Leute auch okay finden. Ich meine, du fandest es auch okay. Ich meine, eigentlich alle Leute, denen ich es gezeigt habe, fanden es ganz okay, aber das waren auch alles Leute, die jetzt keine große Ahnung von Drehbüchern haben. Also es ist wieder die Frage, wie weit das irgendwie tatsächlich was aussagt. So. Ja, aber ich hab's halt, ich hab das halt geschrieben in dem Wissen, dass, wenn das dann irgendwann mal doch umgesetzt werden sollte, dass ich's aus der Hand gebe, wenn ich's denn aus der Hand geben muss. Es wäre natürlich schön, wenn ich noch irgendwie Einfluss hätte und hier und da und dort irgendwie was zur Besetzung sagen könnte oder gefragt würde, aber im Zweifelsfalle gebe ich das auch irgendwem und sag, ja, hier, wischt ihr den Arsch mit ab, ist in Ordnung. Weil das Drehbuch ist das, was ich geschrieben habe und das existiert ja weiter, auch wenn jemand einen total schlechten Film draus macht.
Ja, dann beantworte doch mal so die Frage für die, also aus der Perspektive von Schreibenden, die jetzt tatsächlich auch eher aus den, sage ich jetzt mal so, eher textebasierten Literaturgattungen kommen. Warum sollte man denn sowas mal schreiben wollen? Weil, also zumindest ist das meine Perspektive. Es gibt Also zumindest meiner Erfahrung nach habe ich noch nie jemanden getroffen, der tatsächlich mit Drehbuchschreiben angefangen hat. Ich weiß, in der englischsprachigen, gerade in der amerikanischen Autorenbubble ist das irgendwie anders. Da gibt es halt super viele Leute, die halt irgendwie mit Drehbuchschreiben angefangen haben und dann irgendwann aufs Romaneschreiben überschwenken. Mhm. Aber also hier, also so in meiner direkten Umgebung ist mir noch nie jemand untergekommen, der das so rumgemacht hat. Und das ist halt natürlich auf der einen Seite so ein bisschen schade, weil ich glaube, das ist halt dann so eine Perspektive, die uns eventuell jetzt auch fehlt. Wie das dann ist, wenn man Drehbuchschreiben gewöhnt ist, dann halt plötzlich einen Roman zu schreiben. Aber gut, da können wir jetzt halt nichts dran ändern. Von daher kannst du uns ja trotzdem erzählen, wie das, also ich meine, das hast du in der Drehbuchfolge auch schon erzählt, das ist mir klar, aber ne, einfach nochmal kurz so, warum sollte man das schreiben wollen? Was war so das Spannendste daran?
Ja, also ich noch mal kurz zu wiederholen, weil du hier meintest, dass es so viele Leute gibt, zumindest in der amerikanischen Autorenbubble, die mit Drehbüchern schreiben angefangen haben. Ich finde das sehr verwunderlich. Ja, das kann ja durchaus sein. Ich meine, ich finde ja auch sehr verwunderlich, dass Leute pensen. Aber das heißt ja nicht, dass das irgendwie überhaupt nicht funktionieren kann. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass Drehbuchschreiben ist eine sehr unopportune Disziplin, um mit dem Schreiben anzufangen, weil man da Sachen können muss, die man in Fließtexten, in Kurzgeschichten, vor allem aber in Romanen wesentlich besser üben kann als in einem Drehbuch. Also um Sachen zu lernen und reinzukommen, würde ich Drehbücher überhaupt nicht empfehlen. Aber was an Drehbüchern nett ist, es ist halt mal was anderes. Es ist, wenn man, also ich habe zumindest dieses Buch in der Absicht geschrieben, das nach einer vorgegebenen Struktur zu schreiben, in einer vorgegebenen Länge, mit dieser Dreiaktstruktur und den bestimmten Beats, die auf bestimmten Seiten stattfinden müssen. Das war so mein Ziel und das hat mir schon auch Spaß gemacht. Und es ist, so ein Drehbuch zu schreiben, geht zumindest, wenn man halt die grundlegenden Sachen, so Charaktere, Beziehungen, Konflikte und überhaupt Aktstruktur, wenn man das schon so ein bisschen drauf hat, geht es recht schnell, das zu schreiben. Und wenn man Problemlösungsstrategien hat und Möglichkeiten, Probleme zu identifizieren und so. Und das macht halt Spaß und es macht halt Spaß, sich vorzustellen, dass da tatsächlich aus diesem Drehbuch ein Film draus werden könnte. Weil ich mir schon auch irgendwie bei manchen von meinen Projekten, nein, eigentlich nur beim Prinzip der Schönheit, bei allen anderen eigentlich überhaupt nicht, aber da habe ich mir schon mal vorgestellt, dass man irgendwie, ja, wie könnte man denn da einen Film draus machen? Und aus einem Roman einen Film zu machen, das führt halt dazu, dass man enorm viel rausschneiden muss und weglassen muss. Und wenn du aber direkt das Drehbuch schreibst, dann ist es halt schon so verschlankt. Und es ist auch eine andere Art zu schreiben, wenn man für ein visuelles Medium schreibt. Weil, ja, also ich fand's, es ist jetzt nicht was, das ich ständig machen möchte. Und ich bin jetzt nicht irgendwie konkret auf der Suche nach noch weiteren Ideen, die man in einem Drehbuch verarbeiten könnte. Aber dieses eine Drehbuch hat mir echt Spaß gemacht. Und, ach stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Das ist auch noch so ein Projekt. Das wollte ich auch noch überarbeiten, wenn ich dann mit dem Prinzip der Schönheit fertig bin. Nochmal drüber gucken, nochmal schauen, warum die das denn alle nicht haben wollten. Und ja, vielleicht auch noch ein bisschen Kohle rein investieren, das nochmal von jemandem, der Ahnung hat, drüber gucken zu lassen. Weil das wäre schon einer der Gründe, warum viele Leute Drehbücher schreiben und das versuchen wollen, ist halt, wenn du so ein Drehbuch tatsächlich irgendwie in Hollywood bei irgendwas Namhaftem untergebracht hast, dann hast du erstmal für eine Weile ausgesorgt. Also selbst das, wo du irgendwie das grundlegendste Standardvertrag bei Amazon Prime, die kaufen auch Drehbücher ein. Und da kannst du halt einreichen. Und wenn die das nehmen, die drücken dir 200.000 Euro in die Hand, sagen tschüss, schönen Tag noch und das war's. Und das bloß, um dieses Drehbuch zu haben. Das ist gar nicht mal, um das irgendwie dann tatsächlich auch umzusetzen oder so, sondern einfach nur, um die Rechte daran zu haben und das vielleicht mal umzusetzen. Ja, also das ist die Menge an Geld, die in dieser Industrie, mit der in dieser Industrie um sich geworfen wird. Ja, das, als jemand, der Romane schreibt, kann man von diesen Beträgen eigentlich nur träumen. Und, ja.
Ne, es sei denn, man ist schon irgendwie berühmt aus irgendwelchen anderen Gründen, dann kriegt man das auch da, aber.
Ja, oder man ist halt einer von den wenigen Autorinnen und Autoren, die tatsächlich super erfolgreich werden.
Und das dann. 1% von den 1%, ja, ja.
Genau. Und es ist bei Drehbüchern hat man halt noch ein bisschen größere Chancen darauf. So im Allgemeinen, weil die Leute, die ein Drehbuch verlegt kriegen, in Anführungszeichen, halt an den Mann kriegen, die kriegen dafür dann auch ordentlich Kohle, wenn das dann eine größere Produktionsfirma ist. Also das ist schon auch einer der Vorteile. Es ist schon wahrscheinlicher, wenn man jetzt einfach so von der Masse der Leute, die Bücher schreiben und veröffentlichen, guckt, okay, wie viele Leute können davon leben, dann überlegt, okay, wie viele Leute schreiben Drehbücher, das sind weniger. Deutlich weniger, von denen aber immer mal wieder welche dann so quasi erstmal die nächsten 4, 5, 6, 7 Jahre einfach die Füße hochlegen und gar nichts machen brauchen. Mhm. Aber ich hab die genauen Zahlen nicht, aber meinem Gefühl nach ist es immer noch sehr unwahrscheinlich, aber es ist wahrscheinlicher. Also es ist so, ne, mit Buchschreiben ist es so wie im Lotto gewinnen und Drehbuchschreiben ist so wie im Lotto gewinnen, aber du hast irgendwie dir 100 Lottoscheine, weißt du, besorgt. Ja, da ist die Wahrscheinlichkeit 100-mal höher, dass du den Jackpot knackst. Ist immer noch sehr gering, aber 100-mal höher.
Ja, also da kann man im Theater wahrscheinlich irgendwie einfach... Das kann man da wahrscheinlich auch einfach vergessen. Das Theater gehört auch zur brotlosen Kunst. Mhm. Aber, also ich muss sagen, was ich halt an Theaterstücken immer sehr interessant finde, und ich denke, das trifft halt auch auf Drehbücher zu, aber ich finde es in Theaterstücken noch krasser, ist halt, wie sehr Charaktere und Zusammenhänge und Beziehungen und Konflikte halt wirklich nur auf die Dialoge zusammengedampft werden, weil in den meisten Theaterstücken ist es so, dass es relativ wenige Produktionsnotizen gibt, sage ich jetzt einfach mal. Also es gibt zwar natürlich irgendwie Stage Directions und man hat auch schon mal irgendwie so einen Hinweis, so ja, das sagt er jetzt wütend und das sagt er jetzt irgendwie, ne, ruhig und hier lächelt sie mal und bla. Je nach Autor. Es gibt auch Autoren, die machen das gar nicht. Und das liegt halt auch so ein bisschen daran, dass eben in der Umsetzung des Stoffes im Theater ganz andere individuelle Umstände zum Tragen kommen. Mhm. Also in den Drehbüchern, also ich meine, es klingt jetzt so, als hätte ich so viele Drehbücher gelesen. Ich habe in meinem Leben 2 Drehbücher gelesen.
Oh, und eins habe ich geschrieben. Und das andere ist Shakespeare in Love.
Stimmt, dann habe ich 3 Drehbücher gelesen. Das dritte ist Weißer Oleander, weil wir das nämlich mal überlegt hatten, in ein Theaterstück umzuwandeln. So. Und die Sache ist, in diesen Drehbüchern standen eigentlich immer Beschreibungen drin von dem, was man sieht. Weil du jemandem, der die Kameraführung macht und das Storyboard macht, beschreibst, welche Einstellungen er so machen soll und wie das alles so aussieht und wie... Ne, in welcher Zeit wir uns bewegen, was für Klamotten die Leute ungefähr anhaben, bla bla bla. Mhm. Dass man das dann natürlich nicht so machen muss, wie das da steht, ist natürlich klar. Aber es steht erstmal drin, weil man halt so eine Art, weil es halt zum normalen Prozess von Drehbuchumsetzung gehört, dass man halt ein Storyboard hat, wo halt die einzelnen Kameraeinstellungen drin sind. Theater ist ja mehr so ein Gesamtkunstwerk. Weil da hat man halt diese limitierende Linse der Kamera einfach nicht. Das heißt, du siehst einfach, wenn du im Publikum sitzt, siehst du das, was auf der Bühne angeleuchtet ist, einfach die ganze Zeit, Punkt. Mhm. Und Deswegen ist so meine Erfahrung mit Drehbüchern, dass die meisten sehr, sehr, sehr reduziert sind, was halt die, ich sage jetzt mal ganz, ganz grob, die Vorgaben angeht, wie die Räume aussehen oder wie die Räume zu nutzen sind oder wie die individuelle Ausprägung dieser Figuren ist in puncto, was sie anhaben, was sie für Frisuren haben, wie auch immer. Weil jedem, der ein Theaterstück für ein Theater, also Theaterstück schreibt, das nicht für ein spezielles Theater gedacht ist, wie ja Shakespeare das zum Beispiel gemacht hat, dass bei Shakespeare keine Stage Directions drin sind und so, lag halt einfach daran, dass Shakespeare hat für seine Theatergruppe geschrieben. Das heißt, der musste das nicht erwähnen, welche Szenen auf welchem Teil der Bühne stattfinden, weil er war da und konnte das den Leuten tatsächlich direkt erzählen. Und er wusste auch, für welche Bühne er schreibt. Er wusste, für welche Schauspieler er schreibt. Er wusste, was sie für Kostüme zur Verfügung haben, welche Effekte die zur Verfügung haben und welche nicht. Punkt. So. Deswegen kannst du eigentlich kein Theaterstück finden, das weniger Stage Directions hat als Shakespeare. Was natürlich auf der einen Seite ein Fluch und ein Segen ist, wenn es um Shakespeare, ne, Inszenierungen geht, weil du musst wirklich alles selber machen. Und das kann gut sein, weil du kannst dich natürlich extrem kreativ ausleben. Das kann aber auch irgendwie sehr anstrengend sein, weil du musst wirklich jedes einzelne Ding dir selber überlegen, weil es, ne, steht halt da nicht, wie das gemacht werden soll. Exit pursued by a bear.
So, das wie machst du das? Was ich auch gerade
keine Ahnung. Weiß man nicht. Und so ist es halt auch, wenn du, ich sag jetzt mal, kommerzielle Theaterstücke schreibst, bei denen du davon ausgehst, dass sie halt irgendwie gekauft werden und dann halt von verschiedenen Theaterkompanien halt irgendwie in sehr verschiedenen, auf sehr verschiedenen Bühnen mit sehr verschiedenen Möglichkeiten halt irgendwie umgesetzt werden müssen. Du gibst einfach nicht so viel vor, weil es macht einfach keinen Sinn, weil du nie genau weißt, was die Leute überhaupt zur Verfügung haben, um damit zu arbeiten.
Ja, vor allem ist es auch sehr sinnvoll, da Räume zu lassen, weil das einfach Personen sind, die das darstellen sollen. Und im Allgemeinen würde ich mal behaupten, Schauspielerinnen dann überzeugender sind, wenn sie ihre eigene Interpretation und das, was sich für sie richtig und angebracht anfühlt, in so einen Charakter reinlegen können und nicht irgendwie total gezwungen sind, sich auf eine Weise zu verstellen, die ihnen selbst überhaupt nicht entspricht.
Ja, und die meisten Theaterkompanien arbeiten ja mit mehr oder weniger festen Ensembles. Also natürlich wechseln da auch Schauspieler und SchauspielerInnen schon mal hin und her. Aber normalerweise hast du halt so einen festen Kerncast, mit dem du halt deine Sachen halt irgendwie umsetzt. Und auch das ist den meisten Leuten, die Theaterstücke schreiben, halt durchaus bewusst. Weswegen die halt eine etwas größere Projektionsfläche, sage ich jetzt mal, in ihren Dialogen und Charakteren halt offen lassen. Also zumindest ist das so meine Erfahrung. Damit sich halt verschiedene Leute mit den individuellen Interpretationen, die sie von ihrer Rolle haben, da halt auch irgendwie so ein bisschen reinfinden können. Während es ja bei den meisten Drehbüchern so ist, dass du die Leute danach castest, was du dir vorstellst. Das ist ja nicht ganz vergleichbar. Also natürlich gibt es auch da, ne, natürlich musst du auch da damit arbeiten, dass sich der dass die Rolle und der Darsteller halt irgendwie zusammenfinden, ne? Also irgendwie auf eine individuelle Art und Weise das irgendwie mit Leben füllen. Aber es ist halt im Schreibprozess, glaube ich, für die meisten, also zumindest was ich so an Videos und sowas gesehen habe, ist es für die meisten schon so, dass wenn sie ein Drehbuch schreiben, dann haben sie tatsächlich irgendwie im Hinterkopf so, ja, man sollte halt irgendwie jemanden dafür casten, der diese, jene und welche Dinge halt irgendwie mitbringt. Und im Theater ist es halt meistens so, okay, wir haben hier dieses Stück und da ist diese Rolle und jetzt gucken wir von unseren Anwesenden, jetzt gucken wir bei den Anwesenden, wer passt da so ungefähr und was nicht passt, wird halt passend gemacht oder geändert. Von daher kann das halt schon, finde ich, eine sehr interessante Herausforderung sein, halt wirklich irgendwie diese ganzen Zusammenhänge, die man normalerweise in einem, keine Ahnung, 100.000 Worte Manuskript halt irgendwie unterbringen würde, halt wirklich so weit runterzubrechen, um zu gucken, was brauche ich wirklich noch, um diese Situation und diese Beziehungen dieser Charaktere wirklich darzustellen, ohne das Ganze drumherum.
Mhm.
Ja, weil oft, und das haben wir ja auch schon, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, es kann irgendwie die Charakter- oder die Konfliktefolge gewesen sein, weil oft hat man ja so ein bisschen beim Geschichtenschreiben, die tatsächlich gelesen werden sollen, so die Hilfestellung, dass man irgendwie eine gewisse Atmosphäre einfach erzeugen kann, dadurch, wie die Location beschrieben wird zum Beispiel.
Mhm.
Und das hilft dann dabei, diese Konversation genau so aussehen und genau so wirken zu lassen oder zumindest einigermaßen so wirken zu lassen, wie man sich das vorgestellt hat. Aber wenn man das jetzt quasi in so einen schwarzen Raum projiziert, das ist dann halt nicht White Room Syndrome, sondern vielleicht Black Room Syndrome. Und dann guckt so, okay, aber würde diese Unterhaltung das auch noch irgendwie diese Wirkung erzeugen, wenn sie in einem schwarzen Raum stattfindet? Das ist halt so ein bisschen das Extrem von minimalistischem Theater. So, es muss auch dann funktionieren, wenn nur zwei Leute auf einer schwarzen, leeren Bühne stehen und sich unterhalten. Das machen die meisten Theaterinszenierungen nicht, aber es ist so ein hehrer Extremanspruch, den manche Kulturschaffenden so haben.
Und naja,
sich zumindest mal so diese Herausforderung auszusetzen, kann ja auch ganz interessant sein.
Ja, ich hab mal am Theater Aachen die Hochzeit des Figaro gesehen, ohne Kostüme und ohne Bühnenbild. Und das einzige Prop auf der Bühne war irgendwo mal ein Sessel, weil sich jemand hinter einem Sessel verstecken musste. Und ansonsten war das nur die reine Bühne. Und ich meine, das ist ja gut, du kannst in einem Buch, in einem Roman kannst du auch so ein bisschen mit Realität spielen und gucken, wie realistisch mache ich das, wie Avantgarde ist das, wie weit muss die Leserschaft ihren Unglauben suspendieren, um sich auf die Geschichte einlassen zu können. Aber ein Theaterstück, du sitzt hier in einem Sessel und siehst da Leute auf der Bühne und siehst irgendwie, wie das Bühnenbild rappelt, wenn irgendwie hinten jemand zu schnell vorbeigeht und so. Das heißt, da ist die Immersion, ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, mit dem man ganz anders umgehen muss als irgendwie zum Beispiel bei einem Film, wo man, glaube ich, viel, viel tiefer eintauchen kann, weil es weniger gibt, das einen von der Illusion ablenkt.
Mhm.
Ja.
Ja, ich meine, es gibt natürlich auch immer mal wieder ganz interessante Theateraufführungen und Umsetzungen, die halt auch sehr viel mit Symbolik spielen, einfach nur, weil du das halt kannst.
Mhm.
Also du kannst halt auf der Bühne Sachen machen, das ist ja immer wieder so, dass wenn halt irgendwie berühmte Theaterstücke oder Musicals dann halt plötzlich irgendwie eine Filmadaption bekommen sollen, Cats, ist es ja immer so, dass sich die Leute wundern, warum funktioniert das denn als Film zum Verrecken nicht?
Mhm.
Und warum hat das auf der Bühne funktioniert, ist dann ja die Umkehrfrage.
Ja.
Und die Sache ist halt einfach, ja, du hast halt verschiedene Level von Realismus und Immersion, die halt für diese Dinge vorausgesetzt werden.
Mhm.
Und die Suspension of Disbelief ist im Theater schon alleine dadurch sehr viel größer, dass du siehst, dass diese Leute tatsächlich auf einer Bühne stehen und du dir darüber bewusst bist, dass das im normalen Leben eigentlich niemand tut, während er so seinem normalen Alltag nachgeht.
Da
fängt halt schon an.
Ja, der Vertrag zwischen Konsumentin und Geschichte ist einfach ein ganz anderer. Weil du ins Theater und in die Bühne, in Musical oder eine Oper mit dieser bestimmten Erwartung reingehst und in Kino gehst du mit einer ganz anderen Erwartung. Und
ja,
das lässt sich einfach nicht übertragen, auch weil Leute, die in Musicals gehen, sind Leute, die in Musicals gehen. Und Leute, die in Filme gehen, sind Leute, die in Filmen gehen. Und wenn du dann... es funktioniert einfach nicht.
Aber wir könnten in die Shownotes vielleicht die beiden Videos von Lindsay Ellis zu Phantom der Oper und Cats reintun, einfach nur, weil sie lustig sind. Und weil sie sehr viel darüber aussagen, warum man Musicals nicht für Film adaptieren kann, 1:1, und erwarten sollte, dass das funktioniert.
Ja, sie hat da viele schöne Dinge zuzusagen.
Ne? Es sind halt andere Dinge. So.
Genau.
Aber es kann halt trotzdem spannend sein. Kommen wir mal schnell zu unserem nächsten Punkt, bevor wir uns wieder 2 Stunden festquatschen.
Aha.
Darüber zu philosophieren, wie man denn jetzt, weil wir sind jetzt schon wieder so ein bisschen in die Medienanalyse abgedriftet. Das ist jetzt nicht schlimm, finde ich, weil das macht ja auch Spaß. Aber eigentlich wollten wir ja darüber sprechen, wie man sowas schreibt und nicht, wie man sowas adaptiert.
Aber wir können ja nichts dafür. Wir haben beide Abi und studiert. Wir können nichts dafür. Das passiert einfach. Wir sind geschädigt.
Das wurde uns schmerzhaft anerzogen. Das ist wohl richtig. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt an den Bestandteilen und Prozesstipps halt irgendwie so sehr lange rumdoktern müssen, weil, wie gesagt, zum Drehbuch haben wir ja schon 2 lange Folgen, wo man sich das nochmal dezidiert anhören kann. Aber kannst du irgendwie kurz innerhalb von 5 Minuten nochmal deinen Prozess beschreiben, wie du es halt irgendwie geschafft hast, dieses Beatsheet halt irgendwie für deine Geschichte umzusetzen?
Also Hauptbestandteile machen wir gar nicht.
Naja, das Beatsheet ist ja für das Drehbuch der Hauptbestandteil, oder? Also wenn du dem widersprechen willst, gern.
Nee. Ich meine, die anderen Sachen sind ja auch so ein bisschen selbstverständlich, so Charaktere und ein Plot
und ja.
Dialoge. Wobei, es gibt auch Filme ganz ohne Dialog. Ja,
ja, das stimmt.
Und Beschreibungsszenenanweisungen. Und dann gibt es so mehr oder weniger Konventionen dazu, wie ausgezeichnet werden soll, wenn eine neue Szene anfängt, wie... die Orte, ob es drin oder draußen ist, ob es Tag oder Nacht ist und all sowas. Da gibt's Regeln zu, die ich jetzt gar nicht mehr auswendig kann und auch gar nicht erzählen will, aber die findet man im Internet. Mhm. Und mein Prozess war... Wie war mein Prozess?
Ich kann mich daran erinnern, dass du irgendwas aufgemalt hattest mal auf irgend so einem Papier. Da hast du mir mal ein Foto von geschickt. Wenn ich das noch finde, dann poste ich das auch nochmal.
Ja, nee, das war mein Akt, mein Beatboard, wo ich meine Akte und Szenen draufgeklebt habe. Aber mein Prozess war, dass ich hatte Save the Cat von Brent Snyder gelesen. Das schreibe ich ja auch noch hin. Und da sind halt die Storybeats drin von so einem typischen Film, die er halt deskriptiv aus Filmen rausgeschrieben hat sozusagen. Also geguckt hat, okay, wie sind Filme im Allgemeinen aufgebaut, die so erfolgreich sind und die funktionieren. Und hat daraus dieses Beatsheet entwickelt. Und ich habe das gelesen und dachte mir, klingt doch ganz nett. Und war sowieso irgendwie so, Jack the Ripper hat mich da in dem Moment super interessiert und dann kam mir halt auch gleich irgendwie so ein bisschen so eine Idee. Und dann habe ich halt mir dieses Beatsheet genommen und mir die Beats, zu den Beats was ausgedacht und dann das miteinander verbunden und dann angefangen zu schreiben und dann, ja, überarbeitet und in die Beta gegeben und nochmal überarbeitet und dann war das Drehbuch fertig. Genau, ja.
Fandst du es denn schwierig, dich an die... Ich meine, ich weiß, das haben wir in der Drehbuchfolge auch besprochen, aber das ist ja vielleicht das, was trotzdem auch Leute, die jetzt diese Folge zuerst hören, auch interessiert. Fandst du es denn schwierig, dich an dieses Beatsheet zu halten?
Nee, gar nicht. Es war auch interessanterweise so, dass das irgendwie von der Länge von alleine hingehauen hat. Also ich musste mich da nicht besonders bemühen, irgendwie Sachen in die Länge zu ziehen oder zu kürzen. Also es war hier und da und dort habe ich mal so ein bisschen dran rumgefummelt, aber das war nicht so, dass da irgendwie auf einmal eine Szene irgendwie 3 Seiten zu lang wurde. Was in so einem Drehbuch tendenziell schnell passieren kann, weil dadurch, dass die so unmöglich formatiert sind, So ganz schmal ist da mit Dialog, kriegst du super schnell die ganzen Seiten voll. Aber das hat einfach so gut hingehauen. War vielleicht Zufall, aber ich fand es jetzt nicht schwierig. Aber ich bin halt auch mit Absicht rangegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte dieses Beatsheet exakt erfüllen. Ich möchte das genau so machen, wie das in diesem Beatsheet drin steht. Wenn man jetzt an das Drehbuchschreiben rangeht und sich denkt, ich bin ein Rebell, ich mache das, wie ich das will, dann in Ordnung, dann braucht man kein Beatsheet, dann schreibt man halt einfach, wie man das will. Ja, wie man halt auch so einen Roman so schreiben kann, wie man das halt will und irgendwie nicht auf Aktstruktur oder Heldenreise oder irgendwelche anderen Leitplanken, die einem so ein bisschen helfen können, die Story zu pacen und zu formen und so. Ja, so kann man halt auch arbeiten. Und wie wir immer sagen, ja, kannst du machen. Wird dann halt scheiße. Nicht stimmt.
Kannst du ja, machen, aber... Das vielleicht nicht, aber ich meine, Save the Cat ist ja deswegen wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen das Standardwerk fürs Drehbuchschreiben schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren. Oder wie alt ist dieses Ding?
Ist ich ja habe keine gestern. Ahnung.
Aber es ist halt so wie mit der Aktstruktur an sich. Natürlich muss man das nicht machen, aber die meisten Stories haben halt doch irgendwo einen Anfang, eine Mitte und ein Ende.
Ja, da haben wir
es ist halt einfach so, wie unser Hirn funktioniert.
Ja, da habe ich auch in der Drehbuchfolge zum Beatsheet habe ich auch ganz ausführlich darüber gesprochen. Auch warum das kein Korsett ist, in das man die Geschichte einzwängt. Das ist im Gegenteil. Das ist überhaupt nicht korsettartig. Ich habe mich überhaupt nicht unter Zwang gesetzt gefühlt, weil, wie gesagt, ich mir das selber angezogen habe und das selber so entschieden habe. Ich denke mir, dass allein dafür, um so ein bisschen drüber wegzukommen, sich zu denken, so, diese ganzen Strukturen und das ist doch alles überkommen und bläh, und ich mache das ganz anders, um diese Denke vielleicht so ein bisschen aufzubrechen und zum eigenen Vorteil und zum Vorteil der eigenen Geschichte, ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, sich die Drehbuchfolge mal anzuhören, auch wenn man eigentlich nicht vorhat, ein Drehbuch zu schreiben. Aber allein... Beziehungsweise das ist die erste Folge. In der ersten Folge habe ich über Beatsheet gesprochen, in der zweiten über meinen Prozess mehr. Also die Folge über das Beatsheet und was ich da über solche Strukturen sage, ist glaube ich, was das informativ ist und das hilfreich sein kann. Weil ja, es ist kein Korsett, es ist kein Zwang, es ist nicht alt und bläh und überkommen. Sondern es ist wie die Schwerkraft. Die ist auch immer da. Und ja, man kann sich damit auf die Schnauze legen. Und manchmal macht sie es echt schwer, morgens aus dem Bett zu steigen. Aber sie ist halt da. Und es hat ganz natürliche Gründe, dass sie da ist. Und man kann trotz Schwerkraft fliegen. Man braucht halt nur das richtige Flugzeug oder Flügel. Und ja, so ist das ja, halt auch so mit der Aktstruktur. Sie ist eine Schwerkraft, ja. Aber man kann trotzdem fliegen. Sie hilft sogar beim Fliegen, weil man weiß, wo oben unten ist.
Ja, das mit der Aktstruktur, wie gesagt, ist ja auch so eine interessante Sache, ne? Weil ich habe ja mal versucht, jetzt so, nachdem ich halt in die Perlen geguckt hatte und mal geguckt hatte, so, ja, was habe ich denn da damals produziert? Weil es ist halt bis zum heutigen Tage halt auch der erste und einzige Versuch, ein Theaterstück zu produzieren, geblieben. Mhm. Einfach nur, weil ich es mal ausprobieren wollte und weil ich halt sehr tief in meiner Shakespeare-Fangirl-Phase steckte, also in der ersten quasi mit Teenager, jugendlicher Begeisterung und so.
Yay!
Und einfach mal, und aber so ein paar Sachen daraus halt einfach auch ziemlich witzig fand. Und also, ne, so nach dem Motto, so unfreiwillig komisch. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unnett, aber ist halt auch so. Und einfach mal gucken wollte, ob ich da irgendwie nicht so eine kleine Parodie draus basteln kann. Und ich habe keinerlei Erinnerungen mehr an den Prozess, außer dass halt große Teile dieses Theaterstücks in irgendwelchen langweiligen Schulstunden entstanden sind. Das sollte man vielleicht nicht unbedingt reproduzieren, weiß nicht.
Ich weiß
ach, aber
du hast dein Abi trotzdem geschafft, also.
Ja, über den Notendurchschnitt wollen wir nicht reden, aber passt schon.
Außerdem habe ich in meiner Vorabi-Klausur Notizen für meinen Roman gemacht. Also hier in Schulstunden was machen, ist ja wohl für Weicheier.
Ja, ist was. wann haben wir unsere 100. Folge? Unsere 100. Folge wird sein, du merkst, dass du Schriftstellerin bist, wenn. da können wir solche Stories auch nochmal unterbringen. Nein, aber es ist jetzt halt einfach kein hilfreicher Prozesstipp. Mach das, wenn dir langweilig ist. Vielleicht schon. Aber
ja.
Ich kann mich ansonsten halt nicht mehr an so richtig viel davon erinnern, außer, und das ist ja bis zum heutigen Tage halt irgendwie so in meinem Kopf halt irgendwie so ein bisschen festgebacken, dass ich mich halt mit dieser Fünf-Akt-Struktur damals beschäftigt habe, eben weil sie mir halt von den Shakespeare-Stücken, die ich damals halt obsessiv gelesen habe, Tag und Nacht, tatsächlich einfach so ins Gehirn gebrannt war. Und ich finde das bis heute hilfreich. Und das ist halt auch so eine Sache, ne? So ähnlich wie dieses Beatsheet. Muss man das so machen? Nö. Hilft es einem dabei, irgendwie so ein bisschen Pacing hinzukriegen? Schon, weil es sagt dir eigentlich nicht so richtig viel. Außer deine Geschichte braucht einen Anfang, eine Mitte und ein Ende und dazwischen sollte im besten Fall irgendwas passieren. Mehr gibt es eigentlich nicht so wirklich vor, aber es hilft halt schon, wenn man sich daran so ein bisschen festhalten kann. Ich persönlich, und ich meine, da haben wir auch eine ganze Folge zugemacht, aber das war in grauer Vorzeit, vor 3 Jahren irgendwann, da kann sich bestimmt kein Arsch mehr dran erinnern, haben wir eine Folge zu Aktstrukturen gemacht. Und da hatte ich ja auch schon mal darüber gesprochen. Ich finde bis heute die 5-Akt-Struktur einfach hilfreicher als die 3 Akte, weil bei der 3-Akt-Struktur wird mir immer gesagt, 15% sind der erste Akt und 15% sind der dritte Akt und Akt 2 ist alles, was dazwischen ist.
Genau.
Und alles mir ist das
einfach noch
mir ist das zu schwammig.
Ja.
Mir ist das zu schwammig und diesen zweiten Akt einfach nochmal zu unterteilen in Akt 2, 3 und 4 mit steigender Spannung und Midpoint und fallender Spannung und bla. Ich finde ich einfach hilfreicher, weil es gibt ja halt irgendwie 5 Blöcke in deiner Planung für deine Geschichte, die ungefähr gleich lang sind. Das heißt, man hat halt einfach nicht so dieses, ja, diesen riesigen Eisberg von Akt 2, wo man sich denkt, Hilfe, was soll denn da alles passieren? Und lustigerweise ist es ja auch so, dass immer wenn ich halt irgendwie Leute höre, die meinen so, ach ja, und Akt 2 ist so schwierig und Sagging Middle Syndrome und bla. Und ich mir denke, ja, aber das liegt halt nur daran, dass dir gesagt wird, 60% deines Buches sind Akt 2 und das ist das Einzige, was dir gesagt wird. Und irgendwo in der Mitte soll der Midpoint sein. Herzlichen Glückwunsch. Also, ne, wie gesagt, deswegen sind wir da, glaube ich, so ein bisschen auf einer Wellenlänge, was das angeht, dass halt irgendwie so ein paar Wegmarker, mit denen man seine Storystruktur halt irgendwie markieren kann, einfach nicht einschränkend sind, sondern im Gegenteil, sie sind halt sehr hilfreich, weil man sich dann nicht irgendwo verläuft, weil man nicht mehr weiß, wo man lang muss.
Genau.
Ja, aber das sind halt leider so die einzigen Prozesstipps, die ich habe. Also so mit Aktstruktur rummachen ist halt schon mal ganz praktisch und bringt einem auch tatsächlich viel fürs tatsächlich textbasierte Schreiben bei, weil Storystruktur ist halt immer gleich, mehr oder weniger. Und funktioniert halt irgendwie immer gleich. Und wenn sich das halt einmal im Hirn so ein bisschen festsetzt, dann lässt sich das auch irgendwann leichter abrufen. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es in meiner Shakespeare-Parodie geht. Ich glaube, ich hatte wild Elemente aus dem Sommernachtstraum und Othello und Romeo und Julia und ich glaube noch irgendwas anderes, halt irgendwie zusammengemischt, bis es lustig war. Ich behaupte jetzt einfach mal nicht, das war gut, weil das weiß ich nicht. Da kann ich mich nie mehr dran erinnern. Aber es hat zumindest Spaß gemacht und sich zumindest so ein bisschen zu überlegen, okay, ich habe jetzt diese 5 Akte Und jeder Akt ist so ungefähr 20% meiner Story. Und ne, wo sind denn so die Stellschrauben, wo ich denn jetzt so einen Akt-Break mache? Weil es ist halt in Theaterstücken ist es meistens, muss nicht, aber ist oft so, dass in den Akt-Breaks ist halt auch so ein bisschen so die, da wird entweder die Bühne umgebaut, das heißt also da finden halt irgendwie die Location-Wechsel statt. Oder es gibt halt die großen Themenshifts, dass man halt irgendwie thematisch jetzt plötzlich über was anderes redet oder sich halt die Voraussetzungen ändern, ne, halt so ein bisschen so Promise und Reversal und so, diese ganzen Dinge. Und ja, wie gesagt, das sind halt alles Dinge, die kann man fürs Romanschreiben auch sehr gut brauchen. Das ist halt, also sich das zu überlegen. Ich würde jetzt nicht sagen, man muss unbedingt ins Theaterstücke schreiben einsteigen, aber zumindest sich mal zu überlegen oder ne, sich so ein paar Theaterstücke anzugucken und halt zu überlegen, wie teilen die sich denn in Akte ein? Wie gesagt, bei Theaterstücken ist es halt noch sehr viel flexibler. Da gibt's halt auch 4 Akter und 2 Akter und so. Einfach mal zu gucken, wo haben die denn diese Breaks? Weil die meisten Stücke haben sie irgendwo. Und wie gesagt, in den meisten Fällen kann man das tatsächlich daran festmachen, dass entweder technische Voraussetzungen hat, das heißt also hier ist der Akt zu Ende, weil jetzt muss die Crew auf die Bühne und jetzt muss die Bühne umgebaut werden. Aber manchmal sind es halt auch thematische Sachen, also gerade bei so Kammerspielen, wie halt irgendwie so, weiß ich nicht, hier so Who's Afraid of Virginia Woolf oder so, was halt irgendwie die ganze Zeit in einem Raum stattfindet. Da sind es halt meistens dann eher so die thematischen Umbrüche. Und das kann halt tatsächlich sehr interessant sein, sich das anzugucken, auch nur rein theoretisch, selbst wenn man es selber nicht machen will oder selber nicht schreiben will. Aber was man dabei lernt, kann man definitiv für sein weiteres kreatives Schreiben irgendwo anwenden, bin ich von überzeugt.
Ja, auf jeden Fall.
So. Jetzt bin ich leer gequatscht.
Und wenn du dann fertig bist mit deinem Theaterstück, dann machst du mit deiner besten Freundin zusammen eine Textanthologie, in die du das reintust.
Ja, zum Beispiel. Also ich kenne mich jetzt mit Theaterwettbewerben leider nicht so wirklich aus. Bevor wir die Folge hochladen, kann ich gerne nochmal recherchieren und mal unsere alte Regisseurin fragen, ob sie da irgendwas kennt. Dann packen wir es noch mit in die Shownotes. Also ich habe den Eindruck, dass es schon so ist, wie du eingangs gesagt hast. Es gibt halt einfach nicht so viele Wettbewerbe und definitiv ist da nicht viel Geld mit zu verdienen, Theaterstücke zu schreiben, weil die meisten, also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie berühmte Autoren sind, von denen es im Theaterbereich halt noch sehr viel weniger gibt als im Romanbereich schon, dann geht man oft, glaube ich, einfach davon aus, dass das tatsächlich immer noch so ist, dass du halt Stücke schreibst für die Truppe, mit der du halt auch aufhörst. Und das ist halt einfach so das Ding. Du schreibst das Ding und was machst du dann damit? Ja, du gehst halt zu der Theatergruppe, die du schon kennst oder ne, formst eine eigene oder wie auch immer und dann bringt dir das halt irgendwie auf die Bühne, weil das Netzwerk, um sowas zu machen, also zumindest um eine Bühne anzumieten, um halt ein paar Kostüme zu mieten oder herzustellen, wie auch immer, und halt so ein bisschen und halt so ein bisschen Requisiten und sowas zu machen, ist halt einfach nicht so. Es erfordert halt nicht so viel Budget und nicht so viel technisches Können, wie jetzt halt einen Film zu drehen. Also wie gesagt, auch das ist als Hobby durchaus möglich. Ich kenne Leute, die das als Hobby machen. Aber die Lernkurve, bis man weiß, wie das alles geht, ist, glaube ich, schon steiler.
Naja, es ist halt mehr so eine kooperative Sache.
Ja, auf jeden Fall. Aber für Drehbücher gibt es ja auch tatsächlich regelmäßige Wettbewerbe, oder hatte ich das falsch im Kopf?
Für Drehbücher gibt es haufenweise Wettbewerbe und du hast verschiedenste Plattformen im Internet, wo du die herzeigen kannst, wo du die drüber lesen und bewerten lassen kannst. Und also da ist schon ein reger Markt auch für die Verbindung zwischen Autoren und Produzenten und Produktionsfirmen, Schauspielerinnen und all sowas herzustellen.
Mhm.
Ja, weil einfach
wesentlich. Wahrscheinlich auch, weil ja diese lokale Bindung nicht so ganz gegeben ist beim Drehbuchschreiben, genau. Oder? Also,
genau.
Weil du halt normalerweise ein Studio brauchst und die dann halt irgendwie Leute casten und so, könnte ich mir vorstellen, dass da auch die digitale Infrastruktur, also so Wettbewerbe, bei denen man sowas tatsächlich auch irgendwie im Internet irgendwie finden und einreichen kann, ist mhm. wahrscheinlich einfach aus praktischen Gründen schon einfach größer.
Mhm. Ja, ja, also da gibt es haufenweise und der englischsprachige Markt ist natürlich wesentlich größer als der deutschsprachige.
Und ich glaube, das ist bei allen, das ist bei allem so.
Ja, 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 ja. Das ist bei allen so, aber eben bei amerikanischen Sachen noch mal mehr, weil da die Filme halt auch sehr oft international auch vertrieben werden.
Mhm.
Und ja. Genau, weil wenn so ein Film schon irgendwie produziert wird, dann will man den auch irgendwie in ganz Asien zeigen, weil da gibt es die ganze Kohle. In den USA gibt es schon viel mehr Kohle, aber also als im Vergleich mit Deutschland oder Europa, aber Asien ist halt der riesengroße, größtigste Markt. Und deshalb, wenn du was in Hollywood, wenn da was produziert wird, ist das immer für einen internationalen Markt gedacht. Und ich habe das Gefühl, die deutsche Filmindustrie ist da nicht so drauf fokussiert, irgendwie international.
Nicht so international aufgestellt.
Genau.
Hm. Ja, man könnte den Eindruck haben, sind wir natürlich da auch beide keine Insider, aber ich meine.
Nee.
Die größten Filmstudios sitzen halt entweder in Bollywood oder in Hollywood. Das ist halt so.
Aha.
Ja, von daher kann es sich tatsächlich auch lohnen, wenn man das sprachlich irgendwie leisten kann, solche Dinge auf Englisch zu produzieren, oder?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe meins ja auf Englisch übersetzen lassen. Hier von dem guten Ben.
Das stimmt.
Genau.
Aber man hätte es auch gleich auf Englisch schreiben können, oder?
Man hätte es gleich auf Englisch schreiben können, aber ich hatte es überlegt, aber bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich einfach auf Deutsch. Deutsch ist halt einfach die Sprache, die mir nochmal am leichtesten fällt. Und ich habe zwar auch schon längere Texte auf Englisch geschrieben, aber. Ja, ich dachte mir so, eine komplett neue Textform, da will ich jetzt nicht auch irgendwie noch mit Sprache rumexperimentieren und so. Und
ja, das verstehe ich.
Ben hat mir dann ja auch einen recht guten Deal gemacht. So.
Das stimmt. Kohle und er macht das ja auch gern, im Gegensatz genau. zu mir, die ich immer so ein bisschen innerlich sterbe, wenn ich irgendwas übersetzen muss, weil mir das einfach so gern ich mit Texten arbeite. Es macht mir zum Verrecken keinen Spaß, irgendwas zu übersetzen. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen tragisch, wenn man Anglistik studiert hat, aber.
Ja.
Nee. Nee. Ist nicht mein Ding. Muss man einfach irgendwann mit leben. Es gibt einfach Dinge, die könnte man tun, die machen einem aber trotzdem keinen Spaß.
Genau. Und jetzt hast du mich wieder dazu gebracht, zu überlegen, ob ich vielleicht einfach in Zukunft auf Englisch schreiben sollte. Aber das ist einfach. Englisch ist halt einfach nicht Deutsch.
Ja, ich schreibe halt auch lieber irgendwie so. Ich meine, es heißt ja erst Sprache for a reason.
Genau.
Aber.
Ja. Ja, nee, das ist, ich meine, auf Englisch schreiben ist schon auch, ich meine, meine Gedichte sind ja größtenteils auf Englisch. Also die Englisch als Sprache zum Schreiben und zum Ausdrücken ist schon auch eine geile Sache. Aber es ist einfach ein Unterschied, ob du mit der Sprache aufgewachsen bist und nicht darüber nachdenken musst, wie das ist, oder ob du Englisch halt dir als Zweitsprache anziehst. Und auch wenn du es, ich behaupte jetzt mal, dass ich das flüssig sprechen kann, so das auf dem, beziehungsweise naja, sprechen, keine Ahnung, ich spreche es nicht so oft, aber schreiben kann ich es, glaube ich, flüssig, aber du hast halt einfach. es ist halt einfach anders und da muss man halt irgendwie rein und das ist ein zusätzlicher Energieaufwand, der noch dazu kommt. Und ja, ich denke mir, man merkt halt einfach nachher am Text, dass das niemand geschrieben hat, der Muttersprachler ist. Und es ist, ja, ich beschränke mich da lieber auf kürzere Texte, bei denen das, und ja, ist vielleicht auch ein bisschen so eine Stilsache. Ich meine, im Englischen, Englisch bietet andere Möglichkeiten. Englisch hat so geile Möglichkeiten. So mit diesem ganzen, du kannst aus jedem Nomen kannst du ein Verb machen. Das ist, du kannst auch aus jedem Adjektiv ein Verb machen. Das ist ein wunderbares Feature dieser Sprache, wenn du in Deutsch nur irgendwie aus allem Nomen machen kannst und so. Aber, ja. Aber wir wollten eigentlich gar nicht über Sprache
reden. Wir wollten eigentlich gar nicht über Sprache reden. Nein, wir wollten eigentlich darüber reden, über Dinge, die man könnte, die haben aber trotzdem keinen Spaß machen. Das war jetzt so bis, das könnte jetzt zumindest aus meiner Seite die Überleitung zum Thema für die nächste Folge sein.
Oh Gott, was ist nächste Folge?
In der nächsten Folge reden wir über Genre.
Oh, oh und Gott, ich habe so keine Ahnung von Genre. Ich meine die Details, aber...
Ja, wir wollten mal beziehungsweise es war mir ein persönliches Bedürfnis, noch mal eine ganze Folge zu machen, die ja auch so ein bisschen Grundlage dann sein kann, auch wenn sich da wieder zwei Leute unterhalten, die von nichts eine Ahnung haben, aber das haben wir ja jetzt schon etabliert, das ist halt einfach so.
Mhm.
Um mal zu überlegen, was ist das? Also was ist so ein Genre? Wozu braucht man das? Sollte, ne, wie lege ich das an auf Texte, die ich schon geschrieben habe? Oder wie lege ich das an, bevor ich anfange zu schreiben? Das ist ja auch eine Herangehensweise, die es gibt.
Hm. Es ist eigentlich ganz praktisch, dass wir die Folge zu den Tropes schon gemacht haben, weil Tropes und Genre sind ja doch recht verquickt.
Ja, genau. Und deswegen werden wir da mit Sicherheit auch noch mal so ein bisschen drauf rumreiten. Das ist dann so unsere Trilogie, mein Mann würde mich wieder hauen, zu Tropes, ne? Tropes, Genre. Und dann machen wir ja auch noch unsere Lieblings- und Hass-Tropes irgendwann. Das glaube ich die übernächste Folge oder so. Das ist dann so eine kleine Trilogie zu dem Thema. Ja, das machen wir auf jeden Fall nächstes Mal. Aber jetzt habe ich schon gespoilert, was wir nächstes Mal machen und habe dich gar nicht dein Abschlusswort finden lassen. Von daher darfst du das jetzt gerne noch machen.
Stimmt, ein Abschlusswort. Ach, guck. Abschlusswort, das wirft mich jetzt vollkommen aus der Bahn. Ich habe irgendwie schon so total abgeschaltet. Wenn du über die nächste Folge schon geredet hast. Jetzt muss ich mich kurz sammeln. Aber sonst wird das wieder so generisch. Aber warum nicht? Es kann ja auch generisch ist ja nicht schlecht. Das ist ja, weißt du, so Traditionen haben ja auch ihren Sinn. Also, ja, Drehbücher und Theaterstücke sind schon sehr andere Textformen und haben sehr anderen formellen Rahmen und sehr andere Bedingungen, die irgendwie erfüllt werden müssen von so einem Text, damit der funktioniert als Text dieser oder jener Gattung. Wer mag, kann das ja mal schreiben.
Und man kann dabei auf jeden Fall was lernen.
Und rein theoretisch, wenn man sein Drehbuch dann irgendwie in Hollywood untergebracht kriegt und das auch irgendwie groß und bladibla, dann kann man auch richtig einen Reibach damit machen.
Das ist doch immer der Traum.
Genau. Ja. Ach, naja.
Vielleicht.
Genau, so ist das.
So ist das. Dann sind wir jetzt völlig versorgt mit weisen Abschlussworten. Was wir nächstes Mal machen, habe ich auch schon erzählt. Und dann sind wir jetzt fix und auch fertig. Und ich würde sagen...
Ich bin verwirrt.
Es tut mir leid. Ich werde nie wieder die althergebrachte Reihenfolge unterbrechen. Das wirft uns aus der Bahn. Das machen wir einfach.
Ja.
Also machen wir das nächstes Mal wieder so, wie es sich gehört.
Ja.
In diesem danke. Sinne. Bis dahin.
Ciao, ciao. Ei, 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 ei.